Einwandfrei leben ist das Jahresmotto. Das haben wir ja vor einigen Tagen schon mal gehört. Ralf Richter hat da ja schon mal etwas drüber gepredigt. Was sagt man jetzt ein ganzes Jahr zu diesem Motto? Weiß ich nicht. Ich muss ja nur heute etwas einen Sonntag gestalten. Ich denke, das geht nicht, das ganze Jahr über einwandfrei zu leben. Und es geht auch nicht, darüber ein ganzes Jahr zu sprechen. Aber es wird heute an der einen oder anderen Stelle einmal vorkommen, dieses einwandfrei Leben. Heute geht es um Bücher, zwei Arten von Büchern. Das dritte Buch, die Bibel, spielt auch eine Rolle. Bücher. Wann ist ein Buch ein Buch? Was macht ein Buch aus? Da muss was drinstehen, sagte der eine Gottesdienstbesucher im Haus Jona. Klar, das ist schon sinnvoll, sonst ist das Buch nämlich eine leere Klatte, wenn da nichts drinstehen würde. Ein Buch, das gilt übrigens auch für Schriftrollen, für Abschriften. Es hat einen ganz wichtigen Punkt, es wird in der Regel vervielfältigt, damit es eine breitere Leserschaft erreicht. Es zeichnet häufig eine gewisse Ordnung aus. Man findet sowas wie ein Inhaltskapitel, vielleicht auch hinten im letzten Teil einen Index, ein Verzeichnis. Es gibt Bücher, die haben diese Ordnung nicht, die sind einfach chronologisch durchgeordnet. Das ist eine Geschichte, die erzählt wird. Und, ganz wichtig, Bücher haben eine gewisse Beständigkeit. Das, was da drin steht, können Sie nächste Woche noch lesen, steht genauso da drin. Das, was ich Ihnen hier sage, das haben Sie allerspätestens am Dienstag vergessen. Wenn Sie gut sind, haben Sie ein, zwei Eindrücke, Sätze, Impressionen behalten, aber der Rest ist flüchtig. Das Wort ist, wie gesprochen, so hat es sich auch schon aufgelöst. Deswegen gibt es ein Buch, deswegen gibt es die Bibel. Dort steht viel drin, seit vielen hundert, seit tausend Jahren unverändert. Es gibt verschiedene Arten von Büchern. Ich weiß nicht, was Sie gestern Abend gemacht haben, als Sie im Bett lagen. Vielleicht haben Sie noch was Leichtes gelesen, so Unterhaltungslektüre oder auch ein Klassiker. Das machen wahrscheinlich die wenigsten, dass sie sich abends nochmal einen Schiller oder einen Goethe greifen. Geht auch. Dann gibt es Lexika. Lexika, da können Sie nach ganz gezielten Sachen suchen. Können Sie heute zwar auch im Internet machen, aber es gibt eben auch Bücher dazu. Es gibt Gesetzbücher. Da schauen Sie hoffentlich nicht so häufig rein. Denn wenn Sie dort reinschauen, haben Sie in der Regel schon einen Konflikt, eine Auseinandersetzung. Es gibt Geschichtsbücher. Dort steht drin, was sich so alles ereignet hat in der Vergangenheit. Und das ist auch gut, weil sonst vieles von dem, was sich ereignet hat, vergessen werden würde. Es gibt in der Seefahrt hauptsächlich Logbücher. Weiß einer, was ein Logbuch ist? Weiß einer, was kein Logbuch ist? Gut. Also 99% der Personen wissen gar nichts. Ein Logbuch ist es ein Protokollbuch, was der Kapitän oder der erste Offizier führt und in dem trägt er jeden Tag ein, was sich ereignet hat, wo das Schiff ist, welche besonderen Vorkommnisse es gab oder auch wenn es nichts gab. Das hat sich so ein bisschen erhalten in sogenannten Log-Files, die in den Computern geschrieben werden und da schreibt der Computer alles das mit, was er denn gerade so tat. Und wenn er dann irgendwann mal abstürzt oder das Programm die Arbeit beendet, dann kann der Programmierer anhand dieser Logbücher nachvollziehen, wo denn der Hase im Pfeffer lag, warum denn etwas nicht funktioniert hat. So auch in der Seefahrt. Ein Schiff, das untergeht oder verschwand, von dem ich das Logbuch finde, über das kann ich mir den Hergang des Unglückes irgendwie ein Bild machen, etwas rekonstruieren. Dazu Logbücher. Ja, und dann gibt es Tagebücher. Wer von Ihnen schreibt denn ein Tagebuch? Wer von Ihnen schreibt kein Tagebuch? Ah ja, Finger sind also doch beweglich. Kommen wir gleich mal auf die Tagebücher zurück. Tagebücher finden Sie in der Regel nicht im Bücherregal, weil da Dinge drinstehen, die nur den etwas angehen, der da auch reingeschrieben hat. Meine Frau weiß nicht, wo mein Tagebuch steht. Und ich weiß nicht, wo ihr steht. Und das ist auch gut so. Und das sind ganz persönliche Aufzeichnungen einer jeweiligen Person. Im Bücherregal zu Hause, da stehen Bücher, die ich lese oder gelesen habe. Ich versuche mir immer, wenn ich jemanden Neues kennenlerne, mir ein Bild von dem zu machen. Und eine der Möglichkeiten ist es, mal zu gucken, was bei ihm denn so im Bücherregal steht. Da mache ich mir so mein erstes Bild. Wenn ich also mal bei Ihnen zu Besuch sein sollte, schauen Sie erstmal, was in Ihrem Bücherregal steht, bevor ich danach schaue. Es muss nicht immer richtig sein, das Bild, was ich mir mache, aber der erste Eindruck ist dann schon mal da. Die Bücher, die bei uns im Regal stehen, dienen Ihnen vielleicht dazu, von mir einen ersten Eindruck zu gewinnen. Da ich schon über 40 bin, komme ich aus einer Generation, wo Bücher noch aufbewahrt wurden. Bücher schmeißt man nicht weg, hat mein Großvater mal gesagt. Bücher haben einen Wert, da kannst du immer mal was mit anfangen, aber die darfst du nie wegschmeißen. Und so sieht es bei uns im Bücherregal auch aus. Wir haben im Keller zwar eine Kiste von Büchern, die wir dann irgendwann mal ins Antiquariat bringen wollen. Schaffen wir dann doch nicht. Aber auch im Bücherregal stehen Bücher, die wir eigentlich nicht mehr lesen. Die haben mir irgendwann mal etwas bedeutet in meiner Vergangenheit. Da gibt es Bücher, die würde ich heute weder kaufen noch lesen, aber sie stehen dort. Wenn Sie sie dann sehen und von mir ein Bild entwickeln, seien Sie vorsichtig. Ein Buch, wie gesagt, das Tagebuch, steht aber nicht in unserem Regal, weil es viele persönliche Dinge enthält, die ich dort vermerkt habe und die erstmal niemand anders lesen soll. Sie dienen mir persönlich als Handlauf, als Erinnerungsstütze, wenn ich mir über eine Situation mal wieder Gedanken mache. Was war damals in dieser Situation so? Warum hast du das geschrieben? Warum hast du das gedacht? Warum hast du das getan? Dieses Tagebuch, ich lese manchmal in diesen alten Aufzeichnungen, es ist unheimlich spannend und interessant für mich, weil ich mir dann die Situation damals häufig wieder vergegenwärtige. Mir kommt das alles wieder ins Bewusstsein. Die Situation ist vor Augen und die Gefühle, die Empfindungen, auch die sind wieder da. Und heute, 5 oder 10 oder 20 Jahre später, sehe ich das vielleicht mit einem anderen Auge, objektiver, wie es so schön heißt, als Außenstehender. Und denke mir, Mensch, wieso hast du dich damals so und so verhalten? Das ist doch ganz klar, dass du mit der Sache die Reaktion auslöst. Hättest du anders machen können. Steht doch ganz klar, ist doch für jeden erkennbar. Hast du damals nicht gesehen? Tagebuch, das leistet es. Es dient der Bewahrung von diesen Ereignissen, die sonst flüchtig sind wie das Wort. Es erhält Eindrücke, Alltäglichkeiten oft und auch die Einschätzung. Wenn jemand stirbt und dann die Beerdigung vorbereitet wird, die Trauerrede durch den Pfarrer erarbeitet wird, dann hat der Pfarrer oft das Problem, jetzt einen Lebensablauf zu rekapitulieren, und er holt sich dann von den Hinterbliebenen Informationen. Was hat dieser Verstorbene erlebt? Was hat ihn geprägt? Wo hat er gearbeitet? Wo hat er sich engagiert? Wo hat er gelitten? Wie ist diese Person vielleicht erklärbar? Dinge, die sonst verschüttet sind, kommen hier in der Trauerzeit wieder hoch. Sie werden aufgearbeitet und dann auf der Trauerfeier gibt es dann diesen kurzen Abriss, wo das Leben nochmal kurz rekapituliert wird. Das Positive wird dargestellt. Es wird viel erzählt um die Fehler dieses Menschen, der dort verstarb. Machen wir häufig einen wohlwollenden Bogen. Das ist auch gut so, denn Fehler haben wir alle, Fehler machen wir alle, weil wir Menschen sind. Und jetzt, wenn dieser Verstorbene mit einer letzten Ehrung bedacht wird, dann wollen wir ihn positiv sehen, in positiver Erinnerung behalten. Das Tagebuch hingegen, es legt offen und ehrlich, was sich der Schreiber damals gedacht hat. An eine Veröffentlichung würde er nie denken. Wenn ich mein Tagebuch schreibe, um es später zu veröffentlichen, sehe es etwas anders aus. Dann wäre es wahrscheinlich der Grundstock für eine Biografie, aber nicht für ein Tagebuch. Nach außen zeigen wir lieber ein einwandfreies Leben. Aber da unser Leben nicht einwandfrei ist, was sich im Tagebuch widerspiegelt, werde ich das Tagebuch leider nicht offenlegen. Letzten Sonntag hatten wir den zweiten der beiden Bewerber auf die vakante Pfarrstelle. Der ein oder andere von Ihnen war wahrscheinlich auch hinterher in der Gemeindeversammlung und in dieser Fragestunde und hat Fragen gestellt dem Herrn Klesi, um ihn näher kennenzulernen. Wenn das Tagebuch dieser beiden Bewerber dem Kirchenvorstand vorgelegen hätte, wäre die Entscheidung vielleicht etwas einfacher, wen man nun wählen wird. Vielleicht aber auch nicht. Ich denke, es ist gut so, dass wir die Tagebücher von Herrn Gärtner und Herrn Klesi nicht kennen, weil es ist ihre Intimsphäre, die uns erstmal so nichts angeht. Ein Wort letzten Sonntag ist mir hier im Gottesdienst allerdings im Ohr geblieben. Es war beim Rausgehen. Da sagte mir jemand, ich weiß gar nicht, wer es war, auf dem Stuhl da drüben im großen Saal, 70 fragende Augenpaare auf mich gerichtet. Da möchte ich nicht sitzen. Ich persönlich auch nicht. Denn es ist eine schwierige Situation, sich zu bewerben und dann eine Person darzustellen, die jetzt gesucht wird. Als Bewerber mache ich mir ja ein Bild von dieser Gemeinde. Was erwarten Sie denn, was erwarten wir denn hier, dieser Runde von dem neuen Pfarrer? Vielleicht versuche ich mich als Bewerber auch so darzustellen, dass es passt, ein positives Bild abzugeben. Und diejenigen, die dann entscheiden müssen, sie müssen diesen Bewerber beurteilen. Spielt er jetzt oder ist er wirklich so? Wie komme ich an diese Person ran, um nicht eine falsche Entscheidung zu fällen? Das ist schwierig. Einer der Ratschläge, die ich mir damals habe anhören dürfen, bevor es bei mir so in die Bewerbungsphase ging, war, sei authentisch. Versuch nicht etwas zu spielen, was du nicht bist. Sei ehrlich, sei so, wie du bist. Denn dieses Spielen, dieses künstlich jemanden darstellen, der ich nicht bin, das werde ich nicht lange durchhalten. Sei authentisch, so wie ich in meinem Tagebuch authentisch bin. Tagebücher enthalten Wissen und Informationen über eine vergangene Zeit. Sie geben Einblick in die jeweiligen Lebensumstände, in der diese jeweilige Notiz gemacht wurde. Sie atmen sozusagen den Geist einer anderen Zeit. Ein Freund von uns, ist lange her, der hat die Bücher immer nach ihrem Geruch beurteilt. Bevor er also ein Buch kaufte, hat es genommen, aufgeschlagen, nicht geblättert, sondern ran an die Nase rein und geschmeckt oder gespürt, wie riecht denn dieses Buch? Bisschen eigentümliche Art und Weise. Ich hoffe, bei der nächsten Bücherkiste gehen Sie nicht alle mit Ihrer Nase durch die Bücher. Aber für ihn war das wichtig. Er hat gesagt, ich merke am Geruch, ob dieses Buch mir gefallen wird. Und ein Buch, das ich nicht riechen kann, das kaufe ich nicht. Kann man so machen. Okay. Ist eine der Möglichkeiten. Die Bibel, die Sie haben zu Hause, vielleicht riechen Sie nachher mal dran, wie sie Ihnen schmeckt. Die Bibel hat ja ganz verschiedene Arten von Büchern, verschiedene Charaktere. Streckenweise ist sie Lese- und Unterhaltungsbuch. Da passiert richtig was. Da ist Action drin, da ist Spannung. Manche sagen auch, sie ist ein Klassiker, so auf der gleichen Höhe wie ein Faust von Goethe. Ist die Bibel auch ein Nachschlagewerk? Schauen Sie da mal nach, wenn Sie was nicht wissen, wenn Sie Rat suchen. Können Sie ja eine machen. Hilft Ihnen. Die Bibel ist Nachschlagewerk, weil sie von vielen Lebenssituationen spricht und uns in vielen Lebenssituationen etwas sagt, was wir hören und dann umsetzen und wo wir vielleicht Schlüsse daraus ziehen für unser Leben. Gesetzesbuch? Ist die Bibel auch ein Gesetzesbuch? Klar. 10 Gebote, beispielhaft. Ganz wenig. Eins der wenigen Beispiele. Sie sagt uns auch, was wie zu funktionieren hat. Ist die Bibel Geschichtsbuch? Klar, sie auch. Geschichte des Staates Israel von Adam und Eva, diesmal ganz wörtlich, steht dort drin. Aber die Bibel ist mehr als ein Geschichtsbuch, denn sie guckt auch in die Zukunft. Was wir als Lesungstext gehört haben, war Prophetie des Alten Testamentes. Was wir gleich als Predigtext hören, Das ist Neues Testament und es ist etwas über die Zukunft. Die Bibel sagt auch etwas über die Zukunft. Und in dieser zukünftigen Geschichte kommen seinerseits wieder Bücher vor. Wir hören jetzt den Predigttext nach der Übersetzung Hoffnung für alle.
Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet, auch das Buch des Lebens. Über alle wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie in den Büchern aufgezeichnet waren. Das Meer gab seine Toten zurück, ebenso der Tod und sein Reich. Alle, ohne jede Ausnahme, wurden entsprechend ihren Taten gerichtet. Der Tod und sein ganzes Reich wurden in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite Tod. Und diesen endgültigen Tod, der für immer von Gott trennt, mussten alle erleiden, deren Namen nicht im Buch des Lebens verzeichnet waren.
Der Lesungstext einige hunderte Jahre vorher. Zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Zwei Arten von Büchern wurden hier durch Johannes in der Offenbarung erwähnt. Die Bücher der Taten und das Buch des Lebens. Das Buch des Lebens auf der einen Seite, die Bücher der Taten auf der anderen Seite. Ich habe Ihnen mal einige Bücher der Taten mitgebracht. Manche sind dicker, Menschen, die mehr tun, manche sind dünner, Menschen, die weniger tun oder weniger unterlassen haben. Mal sehen, was da so drin steht. Namen spielen ja keine Rolle. Hier steht zum Beispiel ein Lied drin. In diesem Buch ist ein Liedzettel eingelegt. Okay? Hat wohl irgendetwas zu sagen. Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Zugegebenermaßen nicht ganz neu, aber okay. Blättern wir mal ein bisschen. März 1986, Bahnfahrt von Hamburg nach Kiel. Gabi Köller und Kai Polenske, das bin ich, Gabi Köller, meine Frau, fahren nach Kiel mit dem Zug und kriegen sich heftig in die Wolle. Steht da etwas anders drin. Sie streiten sich über Belanglosigkeiten. Es ist interessant, diese Situation so zu lesen. In meinem Tagebuch steht es anders drin. Meine Frau hat mir damals mal gesagt, das war so der Punkt, wo sie eigentlich überlegt hat, will sie den wirklich heiraten? Er hat sich zum Glück anders entschieden, dabei zu bleiben und mich zu heiraten. Zu meinem Glück. Aber diese Situation, sie steht auch im Buch meiner Taten drin, was ich damals gemacht habe, was ich damals gelassen habe. In meinem Tagebuch ist aber der Blickwinkel auf diese Situation ein ganz anderer. Was da weiter drin steht, ist vielleicht nicht wichtig. Wir können mal bei jemand anders reingucken. Ja, wir brauchen nicht unruhig zu werden. Wir nennen keinen Namen. Sie hatte große Schwierigkeiten mit der Erziehung ihrer Tochter. Sie wollte nicht so, wie die Mutter eigentlich wollte. Das Kind war uneinsichtig und mit ihren Möglichkeiten und Beschränkungen gab es jeden Tag Probleme im Gespräch miteinander, der regelmäßig im Streit endete. Und die Frau verließ ihre Familie. Buch der Taten. Die Mutter hat es vielleicht ganz anders empfunden. Das Buch der Taten für jeden Einzelnen, es ist offen und ehrlich und vollständig. Es enthält, was wir taten und was wir ließen. Es vermerkt, was in unserem Leben geschah oder was unterblieb. Auch in unserem eigenen Tagebuch steht, was wir empfunden haben. Aber es ist nie objektiv. Es ist unsere eigene Sicht. Darüber berichtet das Buch der Taten auch, aber von außen. Das Buch der Taten, das ist sozusagen ihr Bücherregal. Dort kann ich mir einen Blick in ihr Leben erlauben, als Außenstehender. Dort kann ich mir ein Bild von ihrem Leben machen, sozusagen ihr Logbuch, wo alles verzeichnet ist. Und dieses Buch, Offenbarung, das wird aufgeschlagen, wenn wir vor Gott treten. Das ist das, was Johannes in der Offenbarung sagt. Dieses Buch, Gott schlägt es auf und er schaut, was geschah und was wir taten oder was wir unterließen. Ein Vergessen oder ein Verleugnen gibt es nicht. Ein Verharmlosen oder ein Vertuschen gibt es nicht. Ein Raustrennen von Seiten gibt es nicht. Was geschehen ist geschehen. Es lässt sich nicht rückgängig machen. Was geschrieben ist in diesem Buch, ist geschrieben. Und doch entscheidet Gott nach einem anderen Buch, ob wir in ihm, zu ihm uns zählen dürfen und mit ihm Gemeinschaft haben. Steht mein Name im Buch des Lebens? Ist mein Name dort vermerkt? Im Buch der Taten kann ich lesen. Da passiert viel, da erklärt sich viel. Da ist Action drin, da gibt es Leid und Freud. Im Buch des Lebens liest alleine Gott und dort stehen lediglich Namen. Da kann ich mich nicht selbst eintragen, weil ich da rein will, sondern ich erhalte die Erlaubnis, mich einzutragen. Es ist so ein bisschen wie das Goldene Buch der Stadt Frankfurt. Hat sich einer von Ihnen da schon verewigt? Ja, da kommen nämlich nur die ehrenhaften oberen Bürger rein, will jetzt keine Namen nennen, aber so der Normalsterbliche darf sich dort nicht eintragen. Das ist nämlich das Goldene Buch. Ich bekomme irgendwann, nachdem der Stadtrat entschieden hat, als Besucher dieser Stadt die Erlaubnis, die Ehre, mich in diesem Goldenen Buch einzutragen. Und dann tue ich das. Und so ähnlich ist es mit dem Buch des Lebens. Gott gibt mir die Erlaubnis, meinen Namen dort einzutragen. Und ich muss das tun. Ich darf das tun. Und ich kann es darüber tun, indem ich mich zu Jesus bekenne, indem ich Jesus als meinen Wegbegleiter in diesem Leben wähle und mit ihm durch mein Leben gehe. Ihn als Gottes Sohn, als persönlichen Schutz und Bruder anzunehmen. Gott, der Allmächtige, der Ihren und meinen Lebensweg kennt, der hier durchguckt in meinem Buch der Taten, der viele Seiten dort hineingebunden hat, der Ihr Leben lang oder kurz machen kann, der es füllt. Er kennt unser Leben. Gott, der Allwissende, der dieses Tagebuch mitliest, dieses Buch der Taten, Seite für Seite, der unsere Werke und unsere Taten ernst nimmt. Und Gott, der Ewige, in diesem Lebensbuch irgendwann auch die letzte Seite hinzufügt und es dann zuklappt, weil wir alle sterben müssen. Er ist auch der Gnädige und er schließt uns nicht aus, sondern er schaut, ob unser Name im Buch des Lebens steht. Und wenn er ihn dort findet, dann ruft er uns zu sich am Ende unseres Lebens. Steht Ihr Name im Buch des Lebens? Steht mein Name da drin? Ich hoffe es für Sie, dass Ihr Name da drin steht. Ich hoffe es für mich, dass mein Name da drin steht. Und wenn es dann so ist, dann werden wir uns alle einmal wiedersehen in der Ewigkeit, nicht nur sonntags morgens hier in der Kirche. Und Gottes Friede, der größer ist als unsere Vernunft, dieses zu begreifen, der komme in unsere Herzen und bewahre uns von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ob die Predigt jetzt einwandfrei war? Ich denke mal nicht, denn ich mache genauso wie Sie als Mensch Fehler. Deswegen keine einwandfreie Predigt, auch nie eine einwandfreie Person, die hier vorne steht. Ich Ich hoffe und wünsche mir für uns alle, dass wir einander mit Gottes Augen sehen, dass wir einander zwar ins Buch der Taten hineinschauen, aber dass wir auch immer mit Gottes Augen gnädig sind und schauen, wie wir dem anderen helfen und unterstützen. Denn wichtig allein ist, ob unser Name im Buch des Lebens verzeichnet ist. Darüber können wir nachdenken. Und wenn das so ist, dann haben wir Grund zu einer großen Freude.